Wahre Verbrechen mit Romy Hausmann
und Berit Fischer. Es ist der Abend des 3. März 2022 in Francis, Summit County im US-Bundesstaat Utah. Eric Richens, 39, und seine Frau Corey Richens, 31, die zu diesem Zeitpunkt seit fast 9 Jahren verheiratet sind, haben etwas zu feiern. Corey, die als Immobilienmaklerin tätig ist, hat gerade ein Haus verkauft. Um auf den Erfolg anzustoßen, geht Corey gegen 21 Uhr in die Küche und mixt 2 Moscow Mule Cocktails für sich und ihren Mann. Anschließend bringt sie die Cocktails ins Schlafzimmer, wo Eric auf dem Bett sitzt und es sich gemütlich gemacht hat. Die 3 kleinen Söhne des Paares, Carter, 9 Jahre, Ashton, 7 und Weston, 5, liegen bereits friedlich in ihren Betten und schlafen. Corey und Eric stoßen auf den Verkauf der Immobilie an und bald darauf schläft Eric ein. Da einer der 3 Söhne plötzlich nochmal wach wird und weint, da er schlecht geträumt hat, geht Corey in dessen Zimmer, um ihn zu beruhigen. Dabei schläft sie in seinem Bett ein. Gegen 3.22 Uhr morgens wird sie wach und geht zurück ins Schlafzimmer. Dort entdeckt sie etwas Schreckliches. Ihr Mann Eric liegt leblos am Fußende des Bettes. Sie spricht ihn mehrmals an und rüttelt an ihm. Doch Erics Körper ist bereits eiskalt. Corey setzt daraufhin einen 911-Call ab, aber die eintreffenden Rettungskräfte können nur noch den Tod von Eric feststellen. Corey und alle Angehörigen stehen völlig unter Schock. Und die Kinder sind von einem auf den anderen Tag plötzlich ohne Vater. Wie kann es sein, dass ein vorher völlig gesunder, fitter und sportlicher Mann mit nur 39 Jahren unerwartet verstirbt? Alles sieht nach einem tragischen Schicksalsschlag aus, bis sich das Blatt jedoch auf einmal wendet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von R&B, A True Crime Talk, wahre Verbrechen mit
Darth Vader. Und?
Toll, jetzt fällt mir nichts ein. Ich sag doch jetzt nicht Berit Fischer.
Natürlich sagst du Berit Fischer. Das ist unser Intro und du wirst das nicht rausschneiden. Ich sag das ja auch nur, weil ich so erkältet bin. Also, Darth Vader und?
Berit Fischer.
Ich finde, das ist ein super Intro. Also, Spoiler, ich sag's jetzt gleich, Gift.
Ach, großartig. Hello, Buddy. Schön, dich zu sehen. Beziehungsweise auch nicht, ja, weil deine
gute
Kamera.
Laune.
Ja, genau. Ich gucke auf eine schwarze Fläche.
Du verpasst nichts. Ja, schwarz wie meine Seele ist die Kamera, weil wir wieder technische Probleme haben. Aber wir nehmen trotzdem sehr tapfer auf. Ich bin ein bisschen krank und ich übe an meiner Gruselstimme. Also nochmal, Buddy. Ich sage gleich Gift und ich habe Gänsehaut und bin sehr gespannt auf deinen Fall.
Hast du denn schon mal von dem Fall gehört?
Never.
Das ist gut. Das ist gut, weil dann kann ich dich noch überraschen. Also das ist echt eine heftige Geschichte, mal wieder. Ich wollte ja eigentlich, wie gesagt, einen ganz anderen Fall besprechen, bin dann aber bei der Recherche, genau wie du letztes Mal, irgendwie auf diese Geschichte gestoßen und fand das alles so unglaublich, dass ich sofort gedacht habe, den Fall muss ich unbedingt mit dir besprechen und natürlich auch mit unseren Crime Buddies.
Aber sag mir nochmal, ob ich ungefähr richtig liege mit meiner Gift-Theorie. Mach nur Zwinki-Zwonki.
Zwinki-Zwonki.
Okay. Ich bin gespannt.
Um zu verstehen, was hier passiert ist und warum, müssen wir aber in der Timeline weiter vorne beginnen. Ich erzähle jetzt mal so ein bisschen von Eric und Corey. Eric Richens und Corey lernen sich wahrscheinlich circa Ende 2011, so Anfang 2012 kennen. Ich konnte dazu leider keine genauen Angaben finden, aber so in dem Dreh muss das gewesen sein. Eric ist zu dem Zeitpunkt bereits einmal geschieden und ein erfolgreicher Geschäftsmann. Zusammen mit seinem Partner und engem Freund Cody Wright hat er die Firma C&E, also da haben sie quasi ihre Vornamen, die Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen mit verwurstet, C&E Stone Masonry, gegründet, die auf Maurerarbeiten, Pflastern und Fliesenlegen spezialisiert ist. Eric ist ein sehr sympathischer, lustiger und hilfsbereiter Mensch. Er ist im Örtchen Bountiful nahe Salt Lake City, das nur ca. 15 Autominuten entfernt liegt, auf einer Rinderfarm aufgewachsen. Er liebt die Natur und er ist sehr sportlich. Und er hilft seinem Vater nach wie vor regelmäßig auf der Ranch. Er füttert das Vieh, mistet die Ställe aus und repariert Zäune, also alles, was so gemacht werden muss. Eric lernt Corey im The Home Depot, das ist so eine Art Baumarkt, wie ich rausgefunden habe, in Salt Lake City kennen, wo sie als Kassiererin arbeitet. Eine Kollegin von Corey bringt die beiden zusammen. Die Kollegin Linda King kennt Eric gut, da er Stammkunde im Home Depot ist. Und sie sagt, ach, der war immer gut drauf, der hat ganz oft bei ihr auch an der Kasse gestanden, haben sich viel unterhalten und sie hat seine Lache geliebt. Also der muss irgendwie so eine super ansteckende Lache gehabt haben. Sie ermutigt Eric, Corey anzusprechen, nachdem sie gemerkt hatte, dass Eric ein Auge auf die hübsche junge Frau geworfen hatte. In Lindas Augen sind Eric und Corey das perfekte Match. Und sie soll recht behalten, denn nachdem Eric und Corey sich auf ein erstes Date getroffen hatten, sind die zwei unzertrennlich. Im Jahr 2012 bekommen sie ihren ersten Sohn, das ist Carter. Ein paar Monate später, am 15. Juni 2013, heiratet das Paar im Garten ihres ersten gemeinsamen Hauses in Willow Court, Francis, in Camas Valley, einem kleinen Ort auf dem Land mit Wild West Romantik, etwa 50 Autominuten von Salt Lake City entfernt. Also diese Gegend ist wirklich sehr ländlich. Bei aller Liebe ist Eric aber bereits ein gebranntes Kind und so unterzeichnet Corey am Hochzeitstag neben der Hochzeitsurkunde auch einen Ehevertrag, der besagt, dass sie zu Erics Lebzeiten keinen Zugriff auf seinen Anteil an der Firma sowie Vermögenswerte von insgesamt um die ca. 3,6 Millionen Dollar, wie zum Beispiel Lebensversicherungen etc., hat. Nur im Fall, dass Eric vor ihr während der Ehe verstirbt, hätte sie die volle Kontrolle über seinen Nachlass. Das Paar bekommt noch zwei weitere Söhne, Ashton und Weston, und Corey kündigt bei The Home Depot und nimmt einen Job als Immobilienmaklerin an. Die Familie hat ein tolles Leben. Sie wohnen in einem luxuriösen Haus, das fast 1,1 Millionen Dollar wert ist, machen regelmäßig Urlaub und besitzen mehrere Autos. Und Schneemobile auch. Also der hat da so einen richtigen, so einen großen Männerspielplatz gehabt mit ganz vielen Autos und Schneemobilen und hat sich da so richtig ausgetobt.
Wahnsinn in dem Alter, oder? Ich meine, du und ich, wir könnten uns drei Bobbycars leisten und das wäre es gewesen.
Wenn überhaupt. Ja. Aber trotz all des Luxus ist Eric ein bodenständiger Mensch, der besonders für seine ansteckende Lache, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, bekannt und beliebt ist und regelmäßig anonyme Spenden tätigt, um anderen zu helfen. Das fand ich auch sehr schön zu lesen. Er liebt seine Söhne und seine Frau von ganzem Herzen und tut alles dafür, ihnen ein schönes Leben zu ermöglichen. In seiner Freizeit coacht er sogar sämtliche Sportteams seiner drei Jungs und geht total darin auf. Also sie spielen hier so Football, Baseball und so ein Gedöns. Soweit so gut erstmal, Buddy. Das klingt alles wie ein Märchen und irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Oder was denkst du?
Ja, exakt. Genau das.
Das dachte ich mir schon. Das ging mir nämlich genauso. Und im Märchen würde jetzt stehen, sie liebten sich bis an ihr Lebensende und wurden zusammen glücklich und steinalt. Doch die Geschichte von Eric und Corey klingt eher wie ein bizarrer Psychothriller und nimmt leider eine ganz andere und, wie wir gleich merken werden, unfassbare Wendung. Bereits 2016 kippt das Familienglück, denn Corey ist nicht so erfolgreich als Immobilienmaklerin, wie sie sich das erhofft hatte. Sie bekommt große finanzielle Schwierigkeiten. 2019 gründet sie dann trotzdem ihre eigene Maklerfirma, aber auch das läuft alles andere als gut und ihre Firma kostet sie bald mehr Geld, als sie einnimmt. Ihre Schulden häufen sich mehr und mehr. Daraufhin beginnt sie, Eric heimlich zu bestehlen. Im September 2020 fällt Eric dann auf, dass Corey ohne sein Wissen eine Hypothek in Höhe von 250.000 Dollar auf das gemeinsame Haus aufgenommen hatte. Auf dem Bankdokument hatte sie Erics Unterschrift gefälscht.
Alter Falter. Mhm. Also weißt du was, ich meine, die sind ja verheiratet. Wäre sie einfach, also er klingt ja auf ihn wie ein super patenter, netter Typ. Mhm. Ich meine, sie hätte ja auch einfach sagen können, Schatz, brauch mal ein bisschen Geld, läuft gerade nicht so gut. Und vermutlich hätte er ihr das auch gegeben, oder? Also wenn man gleich so startet, weißt du, wenn die erste Option ja gar nicht ist, du gehst zu deinem Partner und sagst, ich habe ein Problem, sondern die erste Option ist direkt, du bestiehlst den Menschen, der dir am nächsten steht. Das ist ja schon richtig crazy.
Ja, also ich konnte da auch nichts drüber finden, ob da irgendwie vorher Gespräche stattgefunden haben, ob sie ihn gefragt hat und er hat vielleicht Nein gesagt und daraufhin hat sie es dann auf die Art und Weise versucht, für sich zu lösen. Keine Ahnung, also davon war jetzt nicht die Rede.
aber auch dünnes Eis, ne? Ich meine, sie muss ja davon ausgehen, dass er das irgendwie vielleicht schon merkt, wenn sie irgendwie so heimlich still und leise das Haus versetzt. Mhm.
Aber das war noch nicht alles. Corey hatte weitere $100,000 von seinen Geldkonten genommen und mehr als $30,000 mit seiner Kreditkarte ausgegeben. Das sind Summen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und last but not least hatte sie Geld aus seiner Firma in Höhe von $134,000 veruntreut, das eigentlich für Steuerzahlungen gedacht war.
Also was ist mit Corey los? Ich flippe ja jetzt schon aus. Also denkt die denn, der merkt das nicht?
Doch, er merkt es. Also es ist
ja klar, natürlich, also eben, aber das muss ihr ja eigentlich auch klar gewesen sein. Das sind ja jetzt nicht so, ich habe mal hier 5 Euro für die Milchpackung mir aus deinem Geldbeutel genommen, hab's dir nicht gesagt. Also es sind ja wirklich Summen, wo doch ganz klar ist, irgendwann fliegt es auf. Mhm.
Als Eric seine Frau damit konfrontiert, gibt sie das Ganze zu und verspricht, ihm das Geld zurückzuzahlen. Was aber auch, ich meine, das ist ja eigentlich unmöglich.
Ja, wie denn, Corey, was ist mit dir? No. Weißt du?
Also ich glaube, da hätten 5 Jobs als Kassiererin im Baumarkt nicht gereicht, um das irgendwie zu Lebzeiten noch abzubezahlen, diese Summen. Und es kommt auch noch raus, dass Corey bereits zwischen 2015 und 2017, also innerhalb dieser Jahre, insgesamt 4 Lebensversicherungspolicen im Wert von knapp $2 Millionen auf ihren Mann abgeschlossen hat, ohne dass er etwas davon wusste.
Aber das kommt jetzt raus?
Das kommt jetzt raus, genau.
Eric, lauf ganz schnell. Also das ist ja wirklich schon, das zielt ja wirklich alles in eine Richtung ab gerade, ne?
Ja, total. Und wie du gerade schon bemerkst, Eric ist jetzt natürlich höchst alarmiert. Also wenn das nicht wäre, würde ich mir jetzt echt richtig Sorgen. Also ich mache mir schon Sorgen genug um Eric zu diesem Zeitpunkt. Aber ja, also er ist jetzt auch richtig, richtig alarmiert. Und mal davon abgesehen, dass sich das Bild von der Frau, das muss man sich mal vorstellen, die er geheiratet hat und die er über alles liebt, hat sich ja über Nacht quasi komplett geändert. Und das muss er erstmal verarbeiten. Also ich weiß nicht, wie es einem da selber gehen würde, wenn man sowas feststellt. Also ich finde das unglaublich. Als Konsequenz lässt er sich von einem Scheidungsanwalt und einem Anwalt für Nachlassplanung beraten. Er ändert sein Testament, ohne Corey etwas davon zu sagen, und eröffnet einen Living Trust. Und ich erkläre mal ganz kurz, was das ist. In den USA spielt der Living Trust im Rahmen des Erbrechts eine wesentliche Rolle. Ein Living Trust ist eine, ja, es ist quasi eine Ergänzung oder Alternative zu einem Testament. Und der Erblasser bzw. der Gründer dieses Trusts, der in diesem Fall Eric ist, überträgt zu Lebzeiten sein Vermögen auf den Trust zur treuhänderischen Verwaltung. Ebenso lässt Eric seinen Firmenanteil und seine Lebensversicherung in Höhe von $500,000 in den Trust einfließen. Und dann übergibt Eric die Verwaltung des Living Trusts an seine Schwester Katie Richens Benson. Kannst dir ja vorstellen, dass das jemandem vielleicht nicht so gut gefällt, aber noch weiß sie nichts davon.
Ei, Heidewitzka. Also es ist ein guter Move, aber vielleicht wäre es noch klüger gewesen, sofort sich zu trennen. Weil wir wissen ja schon, wie es ausgeht, aber das klingt ganz, ganz böse. Mm.
Eric Richens und sein Firmenpartner und guter Freund Cody Wright besitzen außerdem Lebensversicherungen in Höhe von insgesamt $2 Millionen, also nochmal zusätzlich, und sind gegenseitig als Begünstigter eingetragen. Jetzt kommt's. Am 1. Januar 2022 ändert Corey heimlich diese Konstellation in der Versicherungspolice, wie auch immer man sowas anstellt, und trägt sich selbst dort als Begünstigter ein. Eric bemerkt das Foulplay aber schnell und lässt seinen Partner Cody wieder in die Police eintragen.
Also was für ein Hin und Her, oder? Mhm. Also ich meine, sie machen beide ihre Moves, der andere kriegt's raus. Wie gesagt, also ich würde die Tür vernageln, wenn ich Eric wäre.
Noch im Januar, also im gleichen Monat, stellt Corey Richens einen Antrag auf eine neue Lebensversicherung in Höhe von $100,000, die sie auf Eric ausstellen lassen will. Also sie lässt nicht locker. Mhm. Und tatsächlich wird der Antrag genehmigt und die Police tritt am 4. Februar 2022 in Kraft.
Und am 5. ist er tot.
Eric ist verzweifelt, möchte aber dennoch seine Ehe aufrechterhalten.
Was? Was ist mit ihm?
Nein. Aus Liebe zu seinen Söhnen entschließt er sich, bei Corey zu bleiben, damit die Kinder nicht zu Scheidungskindern werden und sie in einem zerrütteten Zuhause aufwachsen müssen. Eine fatale Entscheidung.
Oh, Eric ist, glaube ich, echt ein total netter Typ gewesen.
Ja.
total nett, aber ganz ehrlich, ich meine, diese Bitch, was die da jetzt schon abgezogen hat, und ich meine, ich fände es auch ganz, ganz schwierig, wenn mein Partner dauernd irgendwelche Lebensversicherungen auf mich abschließt. Da würde ich ja schon denken, huch, der plant doch nicht etwa mein Ableben. Wow, also ich finde es ganz krass. Also er tut mir wahnsinnig leid, dass er das auch so trennen kann, weißt du, dass er irgendwie sagt, okay, eigentlich hat sie mich bestohlen und belogen und das auf ganz, ganz hohem Niveau. Und trotzdem bleibe ich da wegen der Kinder. Ja.
Ich habe dir ja die Fotos gezeigt vorhin, wo er mit Corey drauf ist oder auch mit den Kindern. Also es sieht ja schon nach außen hin total idyllisch aus, ne? Wie wirklich perfekte Familie, alles ist supi. Aber der Schein trügt, denn jetzt wird's noch bekloppter. Der nächste Streitgrund zwischen den beiden ist ein neues Haus, das Corey unbedingt kaufen möchte. Das ist auch da in der Nähe, das ist nochmal irgendwie viel, viel größer als das Haus, was sie eh schon haben. Das neue Haus soll 2 Millionen Dollar kosten. Sie sind auch bereits in der Verhandlung, der Vertrag ist fast unterschrieben, aber Eric möchte das Haus dann doch nicht kaufen, weil es ihm einfach zu teuer ist. Und Corys Plan war es, das Haus zu kaufen, was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig fertig gebaut war. Also sie hätten noch gut was reinstecken müssen, aber sie wollte es dann halt wieder verkaufen, also um wieder Kohle zu machen. Also sie versucht, merkst du, ne, sie versucht halt auf 1000 Wegen irgendwie an Geld zu kommen.
Wahnsinn.
Am 14.02.2022, das ist der Valentinstag, isst Eric ein Sandwich, das seine Frau für ihn gemacht hat. Sie hatte ihm das Sandwich für die Fahrt zur Arbeit geschmiert und es ihm in seinen Truck gelegt. Mit einer Liebeserklärung auf einem Zettel, den sie oben drauf gelegt hatte. Kurz nach dem Verzehr bekommt Eric eine Art Nesselausschlag und extreme Atemprobleme. Er muss den EpiPen seines Sohnes benutzen. Der EpiPen, ich wusste jetzt auch nicht, was es ist, musste ich erstmal recherchieren. Ich brauchte sowas Gott sei Dank noch nie. Der dient zur Notfallbehandlung bei einem schweren allergischen Schock. Also da muss der Sohn irgendwie auch was in der Richtung gehabt haben, dass der auf irgendwas allergisch reagiert hat. Jedenfalls endet das Ganze in einem absoluten Chaos und später vertraut Eric sich einem Freund an und sagt, dass er glaubt, dass seine Frau ihn vergiften will. Das ist das erste Mal.
Ja, Eric,
Mal.
Und wir bleiben trotzdem bei ihr. Ja. Ich fasse es gerade gar nicht.
Ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber ich glaube, das ist auch immer schwierig, wenn, also so als Außenstehender, das ist, glaube ich, immer leicht gesagt. Und es gibt ja so viele Situationen, die dieser ähneln, also sei es, dass Frauen von ihren Männern geschlagen werden oder andersrum, das hier ist natürlich noch ein Level höher, ne? Also mit Vergiften und so. Also ich glaube, wenn ich in so einer Ehe leben würde, wo ich ja die Vermutung hätte, dass mein Mann mich vergiften will und ich irgendwie, weil es ist davor schon mal was passiert, da kommen wir gleich drauf, und ich jetzt schon das zweite Mal den Eindruck habe, nachdem ich was getrunken oder gegessen habe, was mein Partner mir serviert hat quasi, und es mir danach mega schlecht geht, da wäre ich schon längst weg. Keine Ahnung, was.
Na, zumal, wenn du dieses ganze Vorgeschüssel hast, weißt du, mit diesen Lebensversicherungen, wo du ja wirklich auch das Gefühl kriegst, plant sie gerade vielleicht meinen Tod, sie wäre dann reich. Und dann hast du noch diese Vergiftungsnummer oder diese Vergiftungserscheinungen. Das ist ja nicht so weit hergeholt. Also das finde ich schon, weißt du, ich meine, wenn diese Nummer nur mit dem Sandwich gewesen wäre, dann denkst du vielleicht auch noch so, naja, vielleicht habe ich mich geirrt, weißt du, du kannst ja nicht gleich mal jedem unterstellen, nur weil dir schlecht wird oder weil du einen Ausschlag kriegst, der will dich vergiften. Aber mit dieser Geschichte. Und wenn er das dann eben auch noch einem Freund erzählt, also es ist ja schon irgendwie eine Logikkette.
Total.
Oh, ist das gruselig.
Dann, nur 3 Wochen später, nachdem ihm Corey den Cocktail im Bett serviert hatte, ist Eric tot. An diesem Tag wollte er seiner Frau auch endgültig sagen, dass sie das Haus, also dieses neue, nicht kaufen werden und er sie auch aus seinem Testament gestrichen hat, denn das wusste sie bis dahin ja noch nicht. Am 5. März 2022, nur einen Tag nach Erics Tod, unterschreibt Corey den Kaufvertrag für das neue Haus und schmeißt eine große Party in der Luxusvilla. Als Corey dann aber erfährt, dass sie aus Erics Testament gestrichen ist und das für sie eine finanziell gesehen unsichere Zukunft bedeutet, stellt sie das gerade erst gekaufte Haus 2 Wochen später wieder zum Verkauf. Und zwar für das ungefähr Doppelte, für knapp 5 Millionen Dollar. Am 6. März, also 2 Tage nach Erics Tod, verschafft sich Corey Zugang zu seinem Safe, in dem ungefähr 165.000 Dollar Bargeld liegen. Erics Schwester Katie hält sich zu diesem Zeitpunkt aber ebenfalls im Haus auf und verbietet Corey, das Geld zu nehmen. Daraufhin holt Corey mit der flachen Hand aus und schlägt Katie ins Gesicht und auf den Nacken.
Darf ich noch mal ganz kurz reinfragen? Mhm. Also Eric ist gestorben. Was ist es denn medizinisch? Also was denken die, was passiert ist?
Mhm. Komme ich später noch drauf. Das erkläre ich noch. Mhm. Am selben Tag erfährt Corey vom Living Trust, von dem wusste sie ja auch noch nichts, und dass dieser von Katie verwaltet wird. Sie ist außer sich. Corey versucht in der kommenden Zeit nun alles, um Katie als Verwalterin zu entfernen und den Trust auf sich zu überschreiben. Erics Familie glaubt nicht an einen plötzlichen Tod und wird misstrauisch. Das sind sie im Prinzip auch schon länger. Daher geht eine von Erics Schwestern wenige Tage nach dem tragischen Vorfall zum Summit County Sheriff's Office und macht eine beunruhigende Aussage. Eric hatte nämlich einmal erzählt, dass er glaubt, dass Corey ihn vor Jahren, als sie gemeinsam Urlaub in Griechenland gemacht hatten, vergiften wollte. Nach einem Drink, den sie ihm gegeben hatte, ging es ihm plötzlich extrem schlecht. Außerdem sagte er zu seiner Familie, "If something happens to me, check out Corey. I think she's trying to kill me. Falls mir etwas passiert, überprüft Corey. Ich glaube, sie versucht, mich umzubringen." Mitte Juli 2022 heuert Erics Familie einen Privatdetektiv an und lässt Corey langfristig überwachen. Am 7. März 2023, also fast genau auf den Tag ein Jahr nach Erics Tod, veröffentlicht die trauernde Witwe ein Buch mit dem Titel Are You With Me? Im Buch schreibt sie eine Widmung für meinen großartigen Ehemann und den wundervollsten Vater. Corey geht auf Promotour für ihr Buch und gibt am 6. April 2023 ein Fernsehinterview. Sie erzählt, dass der Tod ihres Mannes völlig unerwartet geschah und sie in dem Buch ihre Trauer und die ihrer Kinder verarbeitet hat. Und gleichzeitig hat sie das Buch für Kinder geschrieben, die ebenfalls mit einem schlimmen Verlust klarkommen müssen. Das Buch soll den Kindern bei der Verarbeitung der Trauer helfen. Im Buch stellt eine Kinderfigur die Frage, ob der verstorbene Vater immer bei ihm sei. Und die Antwort ist, dass er immer an seiner Seite sei. Sie erzählte Moderatorinnen auch, dass sie sich dazu entschieden hatte, das Buch zu schreiben, nachdem sie sah, wie sehr ihre Kinder unter dem Tod ihres Vaters gelitten haben und immer wieder fragten, ob ihr Dad noch bei ihnen sei. Zum Zeitpunkt des Interviews waren die TV-Moderatoren total ahnungslos, wen sie da eigentlich vor sich hatten. Am 8. Mai 2023 wird Corey Richens verhaftet. Die Anklage lautet auf schweren Mord ersten Grades und in drei Punkten auf Drogenkauf, Besitz und Verteilung der Drogen. Sie wird im Summit County Jail in Park City, Utah untergebracht. Die News machen die Runde im ganzen Land und traurigerweise wird der Verkauf ihres Buches dadurch extrem angefeuert, bevor Amazon den Verkauf dann stoppt. Corey und ihre Anwälte plädieren auf unschuldig. Einen Monat nach ihrer Verhaftung, am 9. Juni 2023, reicht Corey aus dem Gefängnis heraus Klage ein, um wieder an Erics Vermögen zu gelangen.
Nein.
So krass.
Was ist mit ihr?
Ein paar Wochen später verklagt Katie Richens Benson, also Erics Schwester, Corey auf 13 Millionen Dollar. Außerdem sollen sämtliche Erlöse aus dem Buch an die Familie von Eric gehen. Und jetzt springen wir in der Timeline noch einmal kurz zurück. Ich beantworte das jetzt mal, was du mich gerade gefragt hattest. Die Polizei hat natürlich auch Corys Handy beschlagnahmt. Die hatten das Haus durchsucht. Wann genau, kann ich gar nicht sagen. Hatten dann auch ihr Handy gefunden und haben das natürlich alles ausgewertet. Und die Auswertungen der Handydaten von Corys Handy hatten Folgendes ergeben. Corys Aussage, dass sie die Nacht vom 3. März auf den 4. März 2022 schlafend im Bett ihres Sohnes verbracht hat, kann nicht stimmen. Denn anhand der Daten sieht man, dass sich Corey in dem sechsstündigen Zeitfenster zwischen 21 Uhr und 3 Uhr 22 Uhr morgens aktiv mit ihrem Handy bewegt und Textnachrichten verschickt hat und über Google nach diversen Begriffen gesucht hat. Die Polizei wertet sämtliche Textnachrichten der vergangenen Monate aus, genauso wie die Google-Search-Daten. Wie sich dann herausstellt, kontaktierte Corey am 12. Februar 2022 jemanden per WhatsApp mit dem Namen CL. Angeblich, das sagt eine Quelle, war das die Putzfrau der Familie, die heißt Carmen Lauber, und fragt nach Fentanylpillen. Fentanyl ist ein künstlich hergestelltes Opioid und wird in der Medizin als starkes Schmerzmittel und auch als Narkosemittel eingesetzt. Es ist 50 Mal stärker als Heroin und 100 Mal stärker als Morphin. Sie kauft insgesamt 30 Pillen von ihrem Kontakt. Ob sie damit schon das Sandwich am Valentinstag vergiftet hat, ist nicht geklärt. Also darüber konnte ich nichts finden. Nach dem 14. Februar fragt sie per Textnachricht nach einem stärkeren Fentanyl oder etwas ähnlichem wie dem Michael Jackson Stuff, also Propofol. Da kann ich mitreden, Buddy. Ich hatte schon mal Propofol. Das läuft super, wirkt super, alles großartig.
Geht gut runter.
Ja, ich hatte das als Narkosemittel, also ja. Da das Fentanyl, was sie vorher gekauft hatte, nicht stark genug gewirkt hätte. Am 26. Februar kauft sie noch mehr Fentanylpillen. Die Obduktion von Eric ergibt, er hatte 5-mal so viel Fentanyl im Blut wie bei einer normalen Dosis. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass die Qualität des Fentanyls in Erics Körper nicht medizinisch rein war, sondern illegal zusammengepanscht. Sie konnten auch nachweisen, dass er das Fentanyl oral eingenommen haben muss, also höchstwahrscheinlich über diesen Cocktail. Was am Ende bedeutet, dass Corey Richens ihren Ehemann heimlich vergiftet hat, um an sein Geld zu kommen. Sie stoßen unter anderem auch auf folgende Suchanfragen auf ihrem Handy über Google ab April 22, also eine kurze Zeit nach Erics Tod. Und ich lese jetzt mal ja so ein paar von den Suchanfragen vor. Also da habe ich auch gedacht, mein Gott. Sie hat zum Beispiel gegoogelt nach, können Ermittler gelöschte Nachrichten auf einem iPhone wiederherstellen? Was ist in einem Gefängnis in Utah alles erlaubt? Luxuriöse Gefängnisse für Reiche in Amerika?
Nein. Also gut, sie hat schon mit dem schlimmstmöglichen Ausgang gerechnet. Toi, 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 Corey.
Wie hoch muss eine tödliche Dosis Fentanyl sein? Wie lange dauert es, bis eine Lebensversicherung ausbezahlt wird? Kann die Polizei jemanden zu einem Lügendetektortest zwingen? Ab wann wird das FBI in einen Fall involviert? Und sie wollte auch herausfinden, ob Erics Familie Verbindungen oder gute Kontakte zur Summit County Police hat. Also ich weiß nicht, ob die da irgendwie Verwandte hatten. Es klang so bei der Recherche. Also irgendwelche familiären Verbindungen. Keine Ahnung. Am 18. August 2023 entscheidet Erics Familie zusammen mit den Staatsanwälten nach langen Überlegungen und Abwägungen, dass Corey Richens keine Todesstrafe bekommen soll. Sie bezeichnen ihre Schwiegertochter und Schwägerin als extrem manipulativ und habgierig. Jemand, der über Leichen geht, um an sein Ziel zu gelangen. Im September 2023 wird Corey von der Staatsanwaltschaft angeklagt, Zeugen zu beeinflussen und zu manipulieren. Denn bei einer Durchsuchung ihrer Zelle wurde ein 6-seitiger Brief gefunden, in dem sie ihrem Bruder und andere Mitglieder ihrer Familie dazu bringen wollte, auszusagen, dass Eric schon lange drogenabhängig sei und die Fentanylpillen im Jahr vor seinem Tod selbst in Mexiko gekauft hätte. Corey streitet das Ganze ab und behauptet, die Staatsanwälte würden die Wahrheit verdrehen. Sie hätte nur eine fiktive Geschichte geschrieben. Merkwürdig ist... Das ist echt der Knaller. Also sie behauptet wirklich so, ja, sie hätte so nach dem Motto, ach, ihr war langweilig, ne? Klar, sitzt den ganzen Tag da in der Zelle und dann überlegt sie sich mal so eine kleine Geschichte, die in Mexiko spielt und lustigerweise heißen die Leute alle genauso wie die realen Personen, die in dem Fall eine Rolle spielen. Also schon, ja, totaler Blödsinn.
Dreist, also das gibt's wirklich nicht. Mhm.
Corey sitzt seit mittlerweile über 7 Monaten hinter Gittern. Ihre Anwälte versuchen alles, um sie dort herauszuholen. Glücklicherweise ist das bisher nicht gelungen und alle Anträge auf Kaution wurden bisher abgelehnt. Corey Richens wartet auf ihre offizielle Anhörung. Das war's. Das war der Fall. Corey und Eric Richens, der Tod auf Raten. Die mordende...
Ich bin sprachlos.
Autorin.
Ich bin wirklich sprachlos. Ich bin richtig, richtig sprachlos. Weißt du, es ist so überzogen. Man kann sich das wieder gar nicht vorstellen. Also ich finde einerseits, finde ich es ganz heftig. Du hast vorhin, glaube ich, einen Punkt getroffen mit dieser super toxischen Beziehung. Wir verhaften das ganz oft mit Frauen, ne, die geschlagen werden. Das ist so der Klassiker in irgendeiner Form. Aber sowas, er hat es ja irgendwie kommen sehen auch. Weißt du, er hat mitbekommen, dass sie da an seinem Geld rumschustert. Er hat sich ja Leuten schon anvertraut, wenn was mit mir passiert, schaut nach ihr. Ich glaube, sie will mich vergiften. Ich glaube, sie hat einen Versuch gestartet, mich zu vergiften. Und er bleibt da. Und er bleibt einfach zu lange da und kann sich ja aus irgendwelchen Gründen nicht lösen. Ich verstehe schon immer, dass man für seine Kinder das Beste will. Aber Leute, wenn euer Partner oder eure Partnerin euch vergiften möchte, das ist kein gutes Umfeld für die Kinder. Also ich glaube, dass er wirklich da auch Hilfe gebraucht hätte, sich von ihr zu lösen. Und es ist super tragisch, dass das alles so weit eskaliert ist. Sie, finde ich, sie gehört wieder in die Kategorie hier, wie hieß er, David Anthony bei Gretchen?
Voll, ja.
Oder Cheryl Kunkel, die wir beim letzten Mal hatten. Mhm. Diese Mischung aus, naja, einerseits schon irgendwie gewieft, also Corey hat es ja auch geschafft, da so eine Lebensversicherung nochmal so einzutüten und sich da selber reinzuschreiben. Das hat sie ja alles irgendwie hingekriegt. Mhm. Sie war auch clever genug, um sich erstmal das Geld von ihm unter den Nagel zu reißen. Ich meine, es ist ihm ja irgendwann aufgefallen, aber sie hat es ja erstmal geschafft, an Kohle zu kommen. Gleichzeitig ist sie aber so dreist dumm auch, dass es mir die Fußnägel hochklappt, wirklich.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde, ne, David und Cheryl und jetzt Corey, das, ja, man sieht schon, irgendwie zieht sich da so ein gleiches Verhältnismuster irgendwie durch.
Absolut. Und auch dieses Gefühl von Unantastbarkeit. Also ich meine, es fängt ja schon wirklich da an, dass sie ja anscheinend der Meinung ist, wenn sie sechsstellige Beträge ihrem Ehemann unterm Arsch wegrobbt, dass der das schon mal nicht merkt. Das ist ja lächerlich. Wie kommst du denn auf den Gedanken? Ja, das sind wirklich Summen, die fallen auf irgendwann. Und dann eben auch dieses, ich finde es auch ganz schön perfide, überleg mal, am Valentinstag gibt sie ihm das Sandwich mit und schreibt noch diese Notiz, weißt du? Also ich finde, das spricht schon für so eine krasse Bösartigkeit, da wirklich noch eine Liebeserklärung drauf zu pappen und zu wissen, da ist jetzt Gift drin und im besten Fall rafft's ihn dahin. Da merkst du mal, wie böse, böse, böse diese Frau ist. Ich meine, grundsätzlich, kein Tag ist cool, um umgebracht zu werden von deinem Partner oder deiner Partnerin, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber du hast das Gefühl, dadurch, dass es noch am Valentinstag passiert und eben noch mit dieser Liebeserklärung dazu, wow, was ist mit ihr? Und dann auch, weißt du, diese ganz heftige Scheinheiligkeit, noch ein Kinderbuch zu schreiben, zur Trauerbewältigung.
Mhm. Boah. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, meine Meinung zu abzugeben. Das ist so angefangen mit, weißt du, die haben 3 Kinder. Und dass sie ihn ja anscheinend schon seit Jahren versucht, irgendwie zu vergiften, ist ja offensichtlich. Erst diese ganze Geschichte in Griechenland mit dem Drink, damit ging es ja wohl los. Dann das Sandwich. Gut, und die dritte Geschichte war jetzt mit dem Cocktail, da hat sie ja nun leider Erfolg mitgehabt. Sie haben parallel 3 Kinder. Ich meine, das Ganze zog sich ja über Jahre, dass sie es immer wieder mal versucht hat. Was geht denn in so einem Menschen vor wie Corey? Ich möchte das gerne mal verstehen. Also wenn uns irgendein Experte da draußen zuhört, bitte erklärt es mir. Was ist mit solchen Menschen? Wie kann man so unempathisch sein, auch seinen eigenen Kindern gegenüber, dass man den Tod des Vaters in Kauf nimmt und darauf abzielt und parallel ja auch genau weiß, wenn sie dann Erfolg hat, und das hatte sie ja dann letztendlich am 4. März, dass die Kinder dann ohne Vater sind.
Genau, das finde ich so schlimm. Ja, und das finde ich so schlimm eben noch an dieser Kinderbuchnummer, ne? Es geht ja nicht nur darum, dass sie es in Kauf nimmt, sondern sie verursacht das, ne? Also sie verursacht den Tod des Vaters ihrer Kinder und gleichzeitig schreibt sie was zur Trauerbewältigung.
Genau. Ich kann auch nicht verstehen, ich meine, ja, wenn man Geldsorgen hat, das ist das eine. Und du hattest ja vorhin auch schon gesagt, sie hätte ihn ja auch fragen können, ne? Kannst du mir helfen? Ich meine, er hat ja anscheinend viel Geld gehabt, so wie es aussieht. Und keine Ahnung, ob er das super getrennt hat, weil, wie gesagt, er war ja schon mal verheiratet gewesen und war ein gebranntes Kind. Ich weiß nicht, was da abgegangen ist bei der Scheidung. Vielleicht hat er da schlechte Erfahrungen gemacht. Es klang zumindest so, dass er das wirklich so strikt getrennt hat mit der Kohle. Aber ich meine, zeig mir einen Ehemann, und wenn der so netter Kerl war und war so hilfsbereit und er hat ja auch viel gespendet und er war ja irgendwie sehr menschenfreundlich, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der zu seiner Frau sagt, die er ja so geliebt hat, du, ich helfe dir nicht. Also ich verstehe auch gar nicht, wie das in solche Summen eskalieren konnte. Das ist für mich auch unerklärlich. Und wie man dann so habgierig sein kann und wirklich, ne, so wie es ja Erics Familie auch gesagt hat, über Leichen geht, um an sein Ziel zu kommen, um irgendwie an Geld zu kommen, dass es dir völlig egal ist, dass dein Ehemann dann stirbt und dass deine Kinder ohne Vater aufwachsen. Und ich meine, anhand ihrer Google Search hast du ja auch gemerkt, sie hat, und das hast du ja vorhin selber auch gesagt, sie hat ja damit gerechnet, dass sie vielleicht erwischt wird.
Ja, sie hat jedes Szenario irgendwie durchgespielt, ne? Was ist, wenn ich erwischt werde? Und ansonsten aber auch, wie mache ich mir halt auch ein schönes Leben? Also sie hat ja alles irgendwie durchgespielt per Google, ja.
Und dadurch, dass sie das ja durchgespielt hat, merkst du ja, sie hat ja schon mit dem Worst Case auch irgendwie gerechnet. Mhm. Und was ja bedeutet, und da soweit ist es ja nun auch, sie sitzt jetzt auch noch im Gefängnis. Das heißt, die Kinder haben weder Vater noch Mutter, also gar nichts mehr. Ich nehme mal an, die sind jetzt bei den Großeltern. Das ist ja alles auch noch gar nicht so lange her. Das ist ja dieses Jahr im Mai passiert. Also dieser Fall ist echt mega aktuell. Und ich bin auch mal gespannt, wie das weitergeht.
Mich würde interessieren, aber das werden wir jetzt nicht rausfinden, weil also Habgier ist eh immer so ein Motiv, was ich gar nicht verstehe. Also ich kann irgendwie manche Motive nachvollziehen, weißt du, wenn es irgendwie um so Eifersucht geht oder so, da kann man sich noch nicht, dass man das jetzt irgendwie gut heißt, aber das sind Sachen, die kann man irgendwie noch verstehen, weißt du, wenn irgendein Gefühl eskaliert. Mhm. Habgier ist für mich so ein ganz unbegreifliches Motiv, weil ich mir dann denke, warum hat sie die Kohle über alles gestellt? Woher kommt sie, dass sie das Gefühl hatte, dieses Geld ist wichtiger als ihr Mann, als ihre Kinder, als ihre Familie und dafür auch bereit ist, ihre Freiheit ja aufs Spiel zu setzen? Und das war ja bewusst, das wissen wir durch die Google-Anfrage. Was hat sie mit diesem Geld verbunden? Weißt du so? Also das würde mich wirklich mal interessieren. Und auf der anderen Seite würde mich psychologisch auch wirklich von Eric interessieren, warum er bei ihr geblieben ist. Weil ist das so, weißt du, erst dachte ich so, gut, vielleicht wollte er das nicht wahrhaben, dass er irgendwie dachte, du möchtest ja einfach auch nicht glauben, dass dein Partner, deine Partnerin dich jetzt einfach mal loswerden will, sprich wirklich loswerden will. So dass du dann vielleicht noch irgendwie denkst, hey, vielleicht war es doch ein Zufall, dass mir an dem Tag schlecht geworden ist oder so. Weißt du, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber er ist da so sehenden Auges irgendwie durch und hat das ja auch noch erzählt. So, ich glaube, sie wollte mich vergiften. Ich glaube, sie hat es versucht. Warum ist er geblieben? Also was hat ihn gehalten? War es irgendwie vielleicht doch der letzte Zweifel? Ich meine, ich kann meine Kinder ja auch lieben, wie ich will, aber nochmal, mir ist doch irgendwie klar, dass wenn die Mutter meiner Kinder eigentlich dauernd versucht, mich zu killen, dass es jetzt für meine Kinder im schlimmsten Fall auch nicht so gut ausgeht, wenn ich dann tatsächlich sterbe.
Genau. Also laut meiner Recherche ist er ja halt da geblieben, weil er eben nicht wollte, dass seine Kinder zu Scheidungskindern werden. Aber ich meine, hey, welches ist die schlechtere Alternative?
Ja, genau.
Also tot zu sein.
Vielleicht war es dann doch irgendwie so, dass er das nicht gedacht hat, dass sie es wirklich durchzieht. Aber nochmal, ich meine, also die Ansätze hat er ja einfach ein paar Mal mitbekommen. Das würde mich wirklich interessieren, was man sich in dem Moment sagt, was schwerer wiegt. Weil das musste ja eben klar sein, so hey, eine Scheidung ist unschön. Aber letzten Endes gibt's da gerichtliche Regelungen, die auch sehr gut sein können für die Kinder. Und du bist halt noch am Leben, Eric.
Ja, genau. Und er hatte ja auch einen Ehevertrag. Also so schlau war er ja schon am Anfang, ne, durch seine vorherigen Erfahrungen. Also ich verstehe es auch überhaupt nicht und ich finde es so traurig, weil das hätte alles nicht sein müssen. Das hätte alles gar nicht passieren müssen. Und ich verstehe auch nicht, wenn ich schon, er hatte ja zwei Leuten vorher schon erzählt, seiner Schwester von der Geschichte in Griechenland und seinem Freund dann von dem Sandwich. Also er hatte sich ja schon zwei Parteien quasi anvertraut. Warum esse ich und trinke ich denn dann noch was, von was mir diese Person serviert? Also das würde ich ja auch gar nicht machen. Auf der anderen Seite, klar, mixe dir selber einen Drink, lässt das Glas irgendwo 10 Sekunden unbeobachtet stehen, weil du mal kurz auf Toilette gehst, kommst wieder, kann sie dir auch in der Zwischenzeit was reingepackt haben. Also Möglichkeiten hätte es sicherlich genug gegeben. Aber
wir
dieses Sandwich
total,
hätte ich doch ja, nun echt
nicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen, Buddy, dass wir jetzt nicht in Richtung Victim Blaming gehen. Weißt du, so dass wir irgendwie sagen, ey, wie konnte Eric? Aber es ist tatsächlich der Punkt, mich würde es sehr, sehr interessieren, psychologisch, was ihn gehalten hat. Weil wie du sagst, ich wäre die ganze Zeit auch paranoid, weil du ja nie weißt, ich meine, du lebst mit dieser Frau unter einem Dach. Du weißt nicht, ob die dir nicht nachts das Kissen aufs Gesicht drückt oder wie du sagst, du lässt ein Glas stehen und die ballert dir da was rein. Das ist so, wie gesagt, Eric trifft ja gar keine Schuld in dem Sinn. Mich würde wirklich einfach nur interessieren, was hat ihn bei ihr gehalten und was war stärker als die Angst und die Paranoia.
Ja.
Das wäre auch ganz cool, wenn...
Ich wollte ihn auch gar nicht beschuldigen oder Victim Blaming hier machen. Das ist halt einfach genauso, wie du schon gesagt hast, dieses Psychologische, was mich interessiert.
Ja, genau.
Ne? Das meine ich damit.
Also wenn uns da irgendjemand weiterhelfen kann, weil das würde uns, glaube ich, jetzt beide total interessieren. Was ist stärker als die Angst. Spielt da wirklich ein Zweifel rein, dass die Frau vielleicht doch nicht bis zum Äußersten gehen würde? Ist die Hoffnung stärker, dass sich das alles wieder einrenkt? Wobei es ja total kaputt war letzten Endes. Ich glaube, das wäre eine super, super interessante Frage. Wenn uns jemand bei der Beantwortung helfen könnte, fände ich das richtig, richtig cool. Und andersrum auch Corey, also wirklich diese, mich wundert es, dass sie es geschafft hat. Also sie hat es geschafft, eine Beziehung mit ihm einzugehen und ihm ja irgendwas vorzuspielen, worauf er angesprungen ist. Gerade nachdem er ja schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hatte, vermutlich auch, weil er, oder möglich wäre ja, dass da eben auch eine Frau gewesen ist, die nur scharf auf sein Geld war. Und sie hat es ja schon auch geschafft, ihn quasi davon zu überzeugen, sie ist die Richtige. Er hat sie geheiratet, er hat 3 Kinder mit ihr bekommen. Mhm. Das ist, ich meine, wahrscheinlich auch Psychopathie einfach wieder, ne, weil die einfach sehr, sehr gut auch Muster erkennen, was wünscht sich die gegenübrige Person, welche Rolle muss ich einnehmen, damit die drauf anspringen, aber dass sie es wirklich auch geschafft hat, bei dieser Rolle sehr, sehr lange zu bleiben und die, selbst als es aufgeflogen ist, selbst als ihm wirklich klar war, hier stimmt was ganz gewaltig nicht, sie hat ihn bestohlen, sie hat ihn belogen, sie hat versucht, ihn zu vergiften, wie sie es immer noch weiterhin geschafft hat, dass er bei ihr bleibt und dass er nicht sagt, weißt du was, Corey, hier ist dein Koffer, du verlässt jetzt das Haus. Oder ich rufe gleich die Polizei und lass mal hier das Sandwich checken, weißt du so? Ich meine, solche Möglichkeiten gibt's ja bestimmt irgendwie auch.
Ja, genau. Ja, die waren echt lange zusammen. Also es waren, weiß nicht, 10, 11 Jahre. Ja, es war schon eine lange Zeit.
Oh, Wahnsinn. Ja. Also das ist richtig krass. Definitiv mein neues Highlight aus der Rubrik, kannst du dir nicht ausdenken, gibt's doch gar nicht. Und dass da jetzt wirklich so eine Frau im Gefängnis sitzt, da noch 6 Seiten Brief schreibt, hey, könnt ihr mal bitte Folgendes aussagen und nachher noch so dreist ist und so sagt, oh, ich habe mir da mal eine Geschichte ausgedacht. Also Corey ist meine persönliche neue Spitzenreiterin in Sachen gibt's nicht und gibt's doch.
Ich glaube, die lebt komplett auf ihrem eigenen Planeten.
Ja, aber wie gerät man da hin? Weißt du, das wäre ja immer so interessant zu wissen. Wie ist sie, wer hat die da hingeschossen? Oder was ist in der Kindheit schiefgelaufen?
Genau,
weißt
das du, wollte ich gerade sagen. Ich habe leider nichts gefunden über ihre Kindheit. Ich habe geguckt, aber genau das hätte mich auch mega interessiert, weil ich bin auch der Meinung, das meiste rührt aus der Kindheit her, mit Sicherheit. Ja, das war mein Fall für heute, Buddy. Wenn Frauen morden, leise
Wahnsinn.
Und
mit Gift, ne? Das ist sehr, sehr interessant. Wir haben ja schon auch festgestellt, dass Frauen so auch schon historisch gesehen anders morden als Männer, dass Frauen ganz oft auch perfider unterwegs sind als Männer und dass wir da natürlich auch ganz oft Medikamente oder Gift haben. Finde ich auch sehr spannend, den Fakt eigentlich.
Ja, das hatte ich ja auch in dem einen Post, den ich neulich auf unserer Insta-Seite abgesetzt habe, Facebook auch. Erklärt, dass Frauen eben aufgrund ihrer körperlichen Unterlegenheit gerade bei männlichen Opfern sehr gerne zu Gift greifen, weil ja dadurch haben sie halt mehr Möglichkeiten, ne? Wenn das körperlich, wenn die Auseinandersetzung oder der Mord körperlich stattfindet, dann kann es natürlich sein, dass das Ganze nach hinten losgeht. Wobei ich Cheryl als große Ausnahme sehe, die ist ja nun extrem brutal vorgegangen in unserem letzten Fall mit Baseballschläger, Pfefferspray und das war schon sehr außergewöhnlich und Corey ist echt ein großartiges, also in Anführungsstrichen ironisch gemeint, großartiges Beispiel dafür, wenn Frauen halt Gift benutzen als Mordwaffe.
Ja, du musst dir auch wirklich vorstellen, wie sie da sich wahrscheinlich zu Hause die Händchen reibt, nachdem sie das Sandwich geschmiert hat und da noch einen Zettel draufgelegt hat mit Schatz, ich liebe dich.
Überleg dir das mal und dann sitzt du ja auch und wartest da drauf, was passiert. Ja. Und ob was passiert und wie heftig das ausfällt, ne? Ich kann mir das
und dann aber auch vielleicht auch zu denken, okay, es hat nicht geklappt, es sollte nicht klappen. Ich habe jetzt vielleicht doch noch mal die Möglichkeit, auch drüber nachzudenken, was ich hier gerade versuche umzusetzen und aber zu dem Schluss zu kommen, ja, Mist, hat nicht geklappt, also neuer Versuch.
Mhm.
Irre.
Und dann der Abend eben mit dem Cocktail, muss man sich auch mal reinziehen. Sie verabreicht oder gibt ihm den Cocktail. Sie weiß ganz genau, was passieren wird. Sie hatte ja so eine hohe Dosis reingemacht, dass es eigentlich klar war, dass es diesmal klappen muss. Hat sich ja auch informiert darüber. Und ja, überleg dir mal die Situation. Dann geht sie in das Kinderzimmer, wahrscheinlich, weil sie nicht dabei sein wollte und das nicht mit angucken wollte und hat gehofft, der ist dann tot, wenn ich nach ein paar Stunden wieder zurückkomme. So war es ja dann auch. Aber diese 6 Stunden, gut, hat sie mit Textnachrichten und mit Google Search irgendwie verbracht, aber sie hat ja gewartet wie so eine Spinne in ihrem Netz. Mhm. Ekelhaft.
Heftig. Heftig, heftig, heftig. Da möchte man mal wieder an der Menschheit zweifeln und muss sich ganz schnell auch wieder bewusst machen, es gibt nicht nur Corys und Cheryls, es gibt auch ganz, ganz viele tolle Menschen auf dieser Welt, die einem auch helfen, wenn man zum Beispiel das Problem hat, in einer Beziehung zu stecken, die toxisch ist, wenn man das Gefühl hat, ich habe Angst vor meinem Partner, ich weiß nicht, was hier passiert, selbst wenn man auch nur Zweifel hat. Ne? Ich meine, nicht alles ist ja automatisch gleich ein Mordanschlag, aber wenn man einfach auch sehr viel Angst hat oder Zweifel, was der Partner womöglich macht. Es gibt viele Menschen, an die man sich wenden kann und das sollte man auch tun und sollte sich dafür niemals schämen, egal ob man ein Mann ist oder eine Frau.
Sehr schönes Abschlusswort.
Vielen, vielen Dank für den Fall, Buddy. Der wird mich jetzt auch noch eine Weile beschäftigen. Das ist ganz unglaublich. Ich möchte jetzt erstmal ein Mandala ausmalen, glaube ich.
Ich gucke, vielleicht ist noch ein Weihnachtsfilm, um das Ganze mal so ein bisschen wieder zu auszugleichen. Ja. So, in 2 Wochen hören wir uns wieder. Da freue ich mich schon drauf.
Da werde ich dir auch einen sehr spannenden Fall mitbringen. Und da bin ich natürlich auch wieder gespannt, ob du den schon kennst und wohin unsere Diskussion artet. Ihr könnt uns natürlich auf Instagram und auf Facebook jederzeit schreiben. Ihr könnt uns Fallvorschläge machen. Ihr könnt uns eure Meinung zu unseren Fällen schreiben. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir was von euch zu lesen bekommen.
So ist es. Ja, dann würde ich sagen, Buddy, good night. Träum mal Schönes. Ich hoffe nichts von irgendwelchen Corys und Cheryls und Davids.
Besser nicht.
Ja, besser nicht. Und dann hören wir uns in 2 Wochen.
Bis dann, Buddy.
Bis dann.